Wir haben heute ein sehr gewagtes Thema vor uns, indem wir in einem Morgen uns einen Überblick über das ganze Neue Testament verschaffen wollen. Aber ich glaube, wir werden doch erstaunt sein, dass es effektiv in dieser kurzen Zeit möglich ist, einfach im Sinn einer Übersicht. Die Gemeinde ist ja gegründet nach Epheser 2, Vers 20 auf die Apostel und Propheten. Das sind die neutestamentlichen Propheten mit gemeint und die Apostel Jesu Christi. Wir haben sie heute nicht mehr. Alle Apostel sind, man könnte sagen, ausgestorben. Der letzte Apostel war ja Johannes, der ungefähr um das Jahr 100 nach Christus heimging. Auch die neutestamentlichen Propheten, die sind nicht mehr da. Sie haben keine Nachfolger mehr gefunden. Aber in den Schriften des Neuen Testaments haben wir ihre Botschaft, ihre grundlegende Botschaft für die Gemeinde durch den Heiligen Geist inspiriert bekommen. Und dieses Fundament ist geblieben bis auf den heutigen Tag durch alle Jahrtausende hindurch. Nun, zunächst ein paar Gedanken zur Einteilung der Bibel. Das Alte Testament besteht aus drei Teilen. In Lukas 24, 27, es geht um den Auferstandenen mit den Emmaus-Jüngern. Ich lese schon ab Vers 25, und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus, das heißt der Messias, dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen und von Moses und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Später, als der Herr dann den Aposteln erschienen war, Vers 44, er sprach aber zu ihnen: Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und den Propheten und Psalmen. Da haben wir drei Teile. Das Gesetz Mose, die Propheten und die Psalmen. Das entspricht der Dreiteilung des Alten Testaments im Judentum. Die Tora, damit bezeichnet man die fünf Bücher Mose. Mit den Propheten, damit meint man nicht nur diese Propheten im engeren Sinn, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die zwölf Kleinen, sondern man spricht von den vorderen und den hinteren Propheten. Und die vorderen Propheten umfassen auch diese Geschichtsbücher wie Josua, Richter, Samuel, Könige und dann eben die hinteren Propheten, das sind diese, die wir im engeren Sinn als Prophetenbücher bezeichnen. Dann kommt ein dritter Teil, man nennt ihn im Judentum meistens einfach die Schriften, die Ketuvim. Aber weil meistens im jüdischen Kanon die Psalmen an der Spitze dieses dritten Teiles stehen, hat man diesen Teil auch schlicht genannt, die Psalmen. Man findet in den Qumran-Handschriften findet man auch diese Bezeichnung für den dritten Teil. Also das umfasst dann die poetischen Bücher wie Psalmen, Hohes Lied, Prediger und so weiter, aber auch überraschenderweise das Buch Daniel, 1. und 2. Chroniker, das alles gehört in diesen dritten Teil. Darum, im Judentum nennt man das Alte Testament gewöhnlich Tanach, der Tanach. Das sind drei Konsonanten, T, N und K, weich ausgesprochen, Tanach. T steht für Torah, das Gesetz, N steht für Neviim, und K steht für Ketuvim, die Schriften. Es ist übrigens gut, wenn man mit Juden spricht über ihre Bibel, dass man nicht sagt Altes Testament. Nicht, weil das etwa falsch wäre. Es ist ganz richtig, das so zu sagen. Aber für sie ist es quasi wie eine Abwertung, als würden wir sagen, dieses Buch ist gar nicht mehr wichtig, das ist alt und vergangen. Und das wäre ja ganz falsch. Und darum, um nicht einen unnötigen Anstoß zu geben, ist es gut, wenn man über den Tanach spricht. Das Neue Testament erwähnt der Herr Jesus prophetisch in seinen Abschiedsreden in Johannes 14 bis 16. Er sagt nämlich in 14,26, den Heiligen Geist ankündigend: Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Diese Aussage hat sich schließlich kristallisiert in der Abfassung der vier Evangelien. Denn die vier Evangelien hätten nie geschrieben werden können, wenn nicht der Heilige Geist so gewirkt hätte. Alles, euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So bilden die vier Evangelien eigentlich den ersten Teil des Neuen Testaments. Es ist die Erinnerung. Johannes 15, 26. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Der Heilige Geist wird nicht nur erinnern, sondern wird auch Zeugnis ablegen. Dieses durch ihn gewirkte Zeugnis ist auf ganz besondere Weise kristallisiert worden im Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Es ist die erste Kirchengeschichte, aber durch den Heiligen Geist inspiriert. Es zeigt das Zeugnis der ersten Christen in den drei ersten Jahrzehnten des Christentums. Johannes 16, 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Der Herr hat auf Erden nicht alles geoffenbart. Ich habe noch vieles zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wann ist denn diese volle Offenbarung gekommen? Erst mit Pfingsten, erst mit dem Kommen des Heiligen Geistes auf die Erde. Und das hat sich niedergeschlagen in den 21 Briefen des Neuen Testaments. Da finden wir zum Beispiel auch die vielen Geheimnisse, die Paulus geoffenbart wurden. Und er sagt ausdrücklich, zum Beispiel in Epheser 3, dass diese Geheimnisse in früheren Generationen verschwiegen waren. Man kann sie nicht im Alten Testament finden. Und der Herr Jesus hat sie auf Erden noch nicht so entfaltet, weil sie es damals noch nicht tragen konnten. Aber in den Briefen finden wir die Tatsache, dass der Geist Gottes in die ganze Wahrheit geleitet hat. Und dann schließlich Johannes 16, 13 am Schluss: Und das Kommende wird er euch verkündigen. Wir finden durch das ganze Neue Testament hindurch Prophetie. Aber in ganz besonderer Weise hat sich diese Ankündigung niedergeschlagen oder kristallisiert in der Abfassung des letzten Buches der Bibel, die Offenbarung. Die ganz, eigentlich das einzige Buch im Neuen Testament ist, das ganz Prophetie ist, 100% Prophetie. So haben wir eigentlich vier Teile für das Neue Testament. Erstens die Evangelien, die Erinnerung. Zweitens die Apostelgeschichte, das Zeugnis. Drittens die Lehrbriefe, die Wahrheit. Und viertens die Offenbarung, das Kommende. Und all dies hat nur ein Ziel, oder hat dieses ganz erhabene Ziel, Johannes 16, Vers 14. Er wird mich verherrlichen. Denn von den Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Also wir finden im ganzen Neuen Testament Christus, seine Herrlichkeit in seiner Erniedrigung und in seiner darauf erfolgten Erhöhung. Nun fällt uns vielleicht auf, dass 3 und 4 zusammen 7 gibt. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Gott hat sein Schöpfungswerk vollendet, abgeschlossen, vollkommen, sehr gut gemacht. Und dann wurde dies gekrönt durch den 7. Tag. Die Bibel ist abgeschlossen, der Kanon ist nicht mehr ergänzungsbedürftig. Darum wird auch gesagt im letzten Buch der Bibel, Kapitel 22, wer zu diesem Buch hinzufügt, also neue Offenbarungen, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen. Aber weil eigentlich mit der Offenbarung die neuen Enthüllungen Gottes abgeschlossen worden sind, bedeutet das überhaupt, wir können dem Neuen Testament gar nichts mehr an neuen Offenbarungen hinzufügen. Und wer es trotzdem tut, fällt unter göttliches Gericht. Es ist vollendet. Und darum, nach den letzten Aposteln und Propheten des Neuen Testaments, sind keine mehr gekommen, durch all die Jahrhunderte hindurch. Die Bibel ist nie mehr ergänzt worden. Sie ist abgeschlossen und so ist sie allgenügsam. Das ist ein Prinzip, was die Reformatoren auch entdeckt haben, die Allgenügsamkeit der Schrift. Das heißt, wir haben in diesen Büchern der Bibel, im Alten und Neuen Testament, alles, was wir brauchen, um auf gottgemäße Art ans Ziel zu kommen. Das sind natürlich ganz wichtige Gedanken in Verbindung mit den heutigen Bewegungen, wo man ruft nach der Wiederherstellung des apostolischen Amtes und man verkündigt, wir haben neue Propheten. Das hat alles mit dem nichts mehr zu tun, was wir da im Neuen Testament finden. Jetzt wollen wir durch die einzelnen Bücher des Neuen Testaments hindurchgehen und beginnen mit dem Matthäusevangelium. Oft sagt man ja, das älteste der Evangelien, das sei das Markusevangelium. Und das ist auch das, was populär ist in der liberalen Theologie. Aber es gibt sehr starke und gute Argumente, dass die Reihenfolge der Entstehung der Evangelien effektiv so ist, wie wir es in der Bibel haben. Also Matthäus, Markus, Lukas und dann sehr spät noch das Johannesevangelium. Und das stimmt eigentlich auch überein mit den Informationen, wie Augustin sie um 400 weitergegeben haben. Also wir haben da ein gutes Zeugnis für diese Reihenfolge. Matthäus betont, dass Jesus Christus der König Israels ist, der verheißene Messias des Alten Testaments. Deshalb wird viel Wert darauf gelegt, viel mehr als in den anderen Evangelien, zu zeigen, dass sich in ihm die Voraussagen der Propheten auf den kommenden Erlöser hin nachweislich erfüllt haben. Und so stellt dieses Buch eine wunderbare Brücke dar vom Alten zum Neuen Testament. Es zeigt, wie jetzt die Erfüllung gekommen ist in Jesus Christus. Er ist der Messias, auf den die Schriften des Alten Testaments hingewiesen haben. Nur ganz kurz, das Buch beginnt mit Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids. Der Begriff Sohn Davids war ein spezieller Titel für den Messias im Judentum, der Ben David. Und Matthäus erwähnt das gleich im ersten Vers, im Gegensatz zu den anderen Evangelisten. Es geht darum zu zeigen, er ist der Verheißene aus dem Stamm Davids, der das Anrecht hat, König zu sein. Nur im Matthäusevangelium finden wir dann die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland, die kommen mit der Frage, 2,2, wo ist der König der Juden? Und so kann man durch das ganze Evangelium hindurch zeigen, Matthäus stellt Christus dar mit dem Akzent, er ist der verheißene Messias, der König Israels. Das Markus-Evangelium stellt im Gegensatz dazu Jesus Christus als den vollkommenen Diener Gottes vor. Das ist ein krasser Gegensatz. König, das zeigt die Erhabenheit Christi, und Diener, das zeigt die Erniedrigung Christi. Er hat sich erniedrigt, um Gottes Diener zu sein. Darum betont das Markus-Evangelium ganz besonders die Taten Jesu. Von allen Evangelien enthält es am wenigsten Worte Jesu. Wenn Sie einmal alle Verse auszählen in den Evangelien, wo Jesus Christus spricht, und dann berechnen, wie viel ist das prozentual pro Evangelium, dann sehen Sie, objektiv, im Markus-Evangelium spricht Jesus Christus am wenigsten. Die Betonung liegt auf den Taten. Markus lässt die Geburtsgeschichte weg, die bei Matthäus so wichtig ist, sowie auch das königliche Geschlechtsregister, womit Matthäus im ersten Kapitel beginnt. Nach einer knapp gehaltenen Einleitung beginnt er sogleich mit der Beschreibung des öffentlichen Dienstes Jesu in Israel. Er ist der Diener. Es gibt einen Vers, Markus 7, 37, er umschreibt das Anliegen dieses Evangeliums ganz prägnant. Und dieser Vers mit dieser Geschichte kommt in allen Evangelien nur in Markus vor. Das ist der eigentliche Schlüsselvers. 7,37. Und sie erstaunten überaus und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Er hat alles wohl gemacht, der vollkommene Diener Gottes. Das Lukas-Evangelium beschreibt Jesus Christus als den vollkommenen Menschen. Wie Markus auch die Erniedrigung Christi. Gott ist Mensch geworden. Es wurde von einem Arzt geschrieben, Dr. Lukas. In diesem Buch wird am ausführlichsten über die wunderbare Geburt des Erlösers gesprochen. Ein Spezialist spricht über die Jungfrauengeburt. Nur hier wird die Abstammung Jesu, übrigens ist es die Linie von Maria, also die eigentliche biologische Linie, bis auf Adam zurückgeführt. Kapitel 3, 23 bis 38. Gewissermaßen, um zu zeigen, dass der vollkommene Mensch Jesus verwandt ist mit der ganzen Menschheit. Der Mensch, der mit der ganzen Menschheit verwandt ist. Die Geschlechtsregisterlinie in Matthäus 1 ist nämlich die Linie von Josef, also nicht die biologische Linie, sondern die rechtliche Linie, die juristisch beglaubigte Linie, die Jesus Christus, weil Josef sein Pflegevater war, juristisches Anrecht gab auf die Linie von David über Salomo, über die judäischen Könige. Maria kam aus einer anderen Linie. Sie geht zwar auch zurück auf David, aber nicht über die königliche Linie, sondern über eine Nebenlinie. Und dem Dr. Lukas geht es eben um die Linie, die beweist, dass Jesus Christus wirklicher Mensch ist. Nicht nur juristisch irgendwie etwas zu tun hat mit David und der Königslinie, sondern dass er wirklich von David abstammt durch die Jungfrauengeburt. Nirgends wird so betont, welch ein Mitgefühl Jesus Christus für die Menschen in der Not hat. Man achte auf all die Geschichten, die nur im Lukas-Evangelium vorkommen, und findet eine Fülle von Geschichten, wo das Erbarmen Jesu über Kranke, über solche, die am Rand der Gesellschaft sind, oder auch Ausländer, zum Ausdruck kommt. Das passt natürlich auch wieder zum Arzt. Wenn ein Arzt kein Mitgefühl hat mit Menschen in der Not, ist er ein schlechter Arzt. Aber das war Lukas wichtig und genau das zeigt dir an dem Erlöser so besonders auf. Lukas betont sehr, dass die Gnade Gottes sich nicht auf Israel beschränkt, sondern den Menschen aus allen Völkern gilt. Lukas ist der einzige Bibelschreiber, von dem wir wissen, dass er kein Jude war. Und darum war es für ihn so wichtig, Jesus Christus ist gekommen, nicht nur für das jüdische Volk, sondern für alle anderen Völker. Und so findet man viele Hinweise im Lukas-Evangelium, wo gerade das gezeigt wird, die Gnade Gottes sprengt die Grenzen Israels. Ein Beispiel, Lukas 4, der Herr Jesus in der Synagoge in Nazareth, er predigt und sagt, in der Zeit von Elia gab es viele Witwen, aber Elia ging nur in den Libanon zu der Witwe von Sarepta. Die Witwe in Sarepta. Und es gab viele Aussätzige zur Zeit von Elisa, aber nur Naaman, der Syrer, wurde geheilt. Alle israelitischen Aussätzigen blieben krank. Da wurden die Leute in der Synagoge wütend und wollten ihn umbringen. Er zeigt, schaut mal, alttestamentlich bereits sieht man den Gedanken, wie die Gnade Gottes hinaus will über die Grenzen Israels zu den Heiden hin. Das Johannesevangelium zeigt im Gegensatz dazu auf einzigartige Weise, dass der Mensch Jesus Christus zugleich ewiger Gott ist. Wir lesen die Eingangsverse, die ja ohne Parallele sind. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Der Ausdruck Wort bezeichnet in der rabbinischen Sprache den ewigen Gott, Yahweh. Es ist ja den meisten bekannt, dass man im Judentum schon in alttestamentlicher Zeit begonnen hat, aus Ehrfurcht vor Gott seinen Eigennamen nicht mehr einfach so auszusprechen. Yahweh. Das ist der Eigenname Gottes, der gegen 7000 Mal im Alten Testament vorkommt. Man hat ihn begonnen zu umschreiben mit der Herr oder Himmel. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich, das ist gegen Yahweh. Oder mit Majestät, Hebräer 1, er hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe, Yahweh. Und es gibt verschiedene andere Ersatzworte und ein Ersatzwort war Memra Adonai, das Wort des Herrn. In den aramäischen Targumim, in den aramäischen Umschreibungen des Alten Testaments, findet man das sehr oft als Ersatzbezeichnung für Yahweh. Und wenn Johannes spricht über das Wort, dann ist das der Memra Adonai, Yahweh, der Ewige, der Unwandelbare. Und gleich in Vers 3 wird erklärt, dass durch dieses Wort ist alles erschaffen worden und es gibt nichts, das je erschaffen worden ist, das nicht durch das Wort erschaffen worden ist. Da wird eindeutig klar, er selber ist ewig. Denn wenn er, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas sagen, die erste Schöpfung Gottes wäre, dann gäbe es ja etwas, das geschaffen worden ist, das nicht durch ihn geschaffen worden ist. Aber es wird hier mathematisch eindeutig formuliert, alles wurde durch dasselbe. Da könnte man sagen, ja, alles ist manchmal fast alles. Nein. Es wird umgedreht und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Um klar zu machen, das Wort alles schließt jedes Ding ein und kein Ding aus. Also, das Johannesevangelium beginnt mit der ganz klaren Darstellung, Jesus Christus ist Yahweh, der Schöpfer. Er ist Gott. Es teilt uns damit, dass Gott sich in seinem Sohn vollkommen geoffenbart hat. Kein Evangelium zeigt so betont, wie Jesus Christus Gottes Sohn ist und diese Beziehung als Sohn zum Vater von Ewigkeit her hatte. Aber er ist in diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, wer der Vater ist. Darum findet man so viele Hinweise auf den Vater im Johannesevangelium. Das betont eben die Gottessohnschaft Christi, und zwar die ewige Gottessohnschaft. Da haben die Jünger schließlich wirklich Sehnsucht bekommen. In Johannes 14, nachdem der Herr etwa 118 Mal über den Vater gesprochen hat, stellt ein Jünger die Frage, 14,8, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Sohn Gottes offenbart den Vater. Und diese Kenntnis des Vaters ist nicht nur eine Wissenserkenntnis, sondern das Johannesevangelium zeigt, dass alle die, die den Sohn Gottes aufnehmen, im wahren Glauben, die werden selber Kinder Gottes und erhalten das ewige Leben. Das heißt, sie kommen durch den Glauben in die gleiche Beziehung hinein als Kinder, wie der Sohn sie von Ewigkeit her hatte zum Vater. Also darum hat das Johannesevangelium eine sehr direkte Bedeutung für die Erlösten. Denn dadurch, dass Gott sich so durch den Sohn geoffenbart hat, ist etwas ganz Neues möglich geworden, dass Menschen auch in diese Sohnschaft hineingeführt werden können. Die Gläubigen werden aber nie Söhne Gottes genannt, im Johannesevangelium. Paulus nennt ja die Gläubigen auch Söhne Gottes, Römer 8. Aber Johannes tut das bewusst nicht, sondern er nennt die Gläubigen nur Kinder Gottes. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Um ja kein Missverständnis auszulösen, dass unsere Sohnschaft ist nicht von der Qualität wie die ewige Sohnschaft Jesu Christi. Also darum, wir sind die Kinder Gottes, aber er ist der ewige Sohn Gottes. So kommen wir bereits zur Apostelgeschichte. Wie schon gesagt, beschreibt sie die ersten drei Jahrzehnte der Weltmission. Ausgangspunkt davon ist das Vier-Punkte-Programm des Messias. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben. Judäa, Samaria, Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Erde. Nach diesem Prinzip ist dann die Apostelgeschichte aufgebaut. Sie zeigt bis Kapitel 7 das Zeugnis der ersten Christen in Jerusalem. Und erst dann geht es darüber hinaus nach Judäa, bereits in Kapitel 8 zu den Samaritern und dann ganz besonders über die Weltmissionen des Apostels Paulus bis ans Ende der Erde. Damals war der Endpunkt Rom. Aber die Apostelgeschichte endet ja überraschend abrupt. Wer das Buch zum ersten Mal liest, ist gefesselt von dieser dramatischen Geschichte. Und eine ganze Reihe von Kapiteln vor dem Ende liest er davon, wie Paulus sich auf den Kaiser beruft. Auf den Kaiser hat er sich berufen, zum Kaiser soll er gehen. Lukas beschreibt diese dramatische Reise nach Rom. Denn auch diesen Schiffbruch So eindrücklich wird das beschrieben in allen Details. Übrigens, diese Schiffsreise in Apostelgeschichte 28 ist der ausführlichste, der detaillierteste Schifffahrtsbericht, den wir haben aus der Antike. Und er ist voll gespickt mit Fachausdrücken aus der Schifffahrt. Also nur schon von daher wäre dieses Kapitel für Schiffsleute ein ganz besonderes Kapitel. Also Paulus kommt schließlich lebend nach Rom. Und es geht uns ja immer noch um den ersten Leser der Apostelgeschichte. Und jetzt fragt er sich, was geschieht vor dem Kaiser? Da heißt es, er muss 2 Jahre warten als Gefangener in einer Mietswohnung. Es geschieht nichts mehr. Also die Pointe fehlt. Es wird uns genau die große Frage, was geschieht nun bei dem Kaiser von Rom, wird uns in diesem Buch nicht beantwortet. Aber hier endet nur der Bericht des Lukas. Die Mission sollte weitergehen. Dieser offene Schluss sollte literarisch zum Ausdruck bringen, hier haben wir nur die 3 ersten Jahrzehnte, aber denkt nicht, dass die Missionsgeschichte am Ende ist. Die geht weiter. Aber beeindruckend ist, das allerletzte Wort der Apostelgeschichte heißt auf Griechisch ungehindert. Der letzte Vers liest sich so: Indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. Im griechischen Grundtext ist das Wort ungehindert das Letzte. Das Wort Gottes ist nicht gebunden, sagt Paulus in 2 Timotheus 2. Er, Paulus selber, war ein Gefangener, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Der Römerbrief ist eine umfassende Darstellung der Bedeutung des Kreuzestodes des Herrn Jesus im Blick auf die Menschen aus allen Völkern der Welt. Der Römerbrief zeigt zunächst, dass sowohl die Nichtjuden, die Heiden, als auch die Juden, obwohl sie die Bibel haben, ohne Ausnahme vor Gott schuldig sind. Wir finden also hier in den ersten Kapiteln eine rigorose Religionskritik. Die Religionen der Heiden werden kritisiert. Sie haben, obwohl sie den höchsten Schöpfergott eigentlich erkannt haben, dank der Ordnung und Weisheit in der Schöpfung, sie haben nicht ihn verehrt, sondern haben begonnen, die Natur zu verehren. Naturgötter. Und so werden sie vor Gott verantwortlich und schuldig gesprochen. Die Juden, die zwar den wahren Gott kannten, sogar durch die schriftliche Offenbarung der Heiligen Schrift, werden schuldig gesprochen. Sie haben sich nicht an die Heilige Schrift gehalten. Und so kommt es zum Höhepunkt, Kapitel 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und nach dieser harten Diagnose kommt dann die Therapie und werden umsonst gerecht gesprochen durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Im Anschluss an die Diagnose wird die Befreiung von der Sündenlast und der Macht der Sünde im Menschen eindrücklich vor Augen gemalt. Das sind die Kapitel 1 bis 8. Wichtig, zuerst wird gezeigt, alle Menschen haben gesündigt. Römer 3, Vers 23. Aber später, ab Kapitel 5, Vers 12, wird gezeigt, alle Menschen haben die Sünde in sich. Und dieser Ausdruck in Einzahl, die Sünde, meint in diesem Abschnitt nicht eine bestimmte Tat, sondern die Natur des Menschen, die wir von Adam geerbt haben. Adam ist gefallen und alle seine Nachkommen haben seine gefallene Natur geerbt. Die Sünde ist also das Wesen in uns, diese Kraft in uns, die uns zum Sündigen treibt. Woher kommt es, dass der Mensch einen Zug hat zum Bösen hin? Das kommt aus dieser sündigen Natur, die nichts anderes kann als nur sündigen, nichts anderes will als nur sündigen. Und darum wird sie schlicht genannt die Sünde oder auch das Fleisch. Nicht, weil unser Körper irgendwie schlecht wäre, sondern weil wir Menschen schlicht durch diese Natur geprägt sind. Denn diese Natur kann nichts tun, sie braucht unsere Hände, erst dann kann sie stehlen. Sie braucht unsere Füße, erst dann kann sie an falsche Orte hingehen. Sie braucht unsere Ohren, erst dann kann sie Falsches hören. Unsere Augen und so weiter, unser Gehirn und die Synapsen im Gehirn, das ist auch Fleisch. Sie braucht unser Menschsein, um überhaupt aktiv werden zu können. Und darum wird sie auch schlicht genannt, das Fleisch. Aber Paulus zeigt in diesen Kapiteln, dass Jesus Christus auch für das Problem unserer sündigen Natur gestorben ist. Nicht nur für das, was wir getan haben, sondern auch für das, was wir sind. Und darum ist es wichtig, dass der Mensch nicht nur erkennt, dass wir böse gehandelt haben, sondern dass wir Gott auch bekennen, dass wir verdorben sind. Ich elender Mensch. Römer 7, 24. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und dann den Aufblick nach oben. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Im Anschluss an diese Erlösung wird dann eigentlich der Höhepunkt gezeigt in Kapitel 8, wie der erlöste Mensch völlige Sicherheit des Heils in Christus findet. So schließt dieser Teil ab mit diesem feierlichen Bekenntnis, dass es nichts gibt, nichts und niemanden, der uns von der Liebe Gottes scheiden kann. Ausführlich wird darauf über Gottes Plan mit Israel gesprochen, Kapitel 9 bis 11. Das erstaunt, wieso eigentlich? Was hat das so besonders auf sich, dieses Thema, nachdem nun die Lehre des Heils dargelegt wurde? Nun, das ist eigentlich ein Rechenschaftsbericht über die Aussage in Kapitel 3, Vers 23. Paulus sagt, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Heiden. Alle haben gesündigt. Was ist es denn noch Besonderes, wenn jemand Jude ist? Dann wird gezeigt, das bleibt etwas Besonderes, denn Gott hat dieses Volk nicht endgültig verworfen, sondern nur auf die Seite gestellt. Als Nation, für eine bestimmte Periode. Und zwar haben nun die Völker dieser Welt eine besondere Chance, damit sie das Heil in dem Messias kennenlernen. Aber schließlich, wenn die Vollzahl, die von Gott vorgesehene Vollzahl eingegangen ist, wird Gott sich Israels wieder annehmen und ganz Israel, das heißt alle, die die große Drangsal überleben werden, werden dann gerettet werden. Also das ist ein ganz wichtiger Einschub, um zu zeigen, natürlich vor Gott und was das Heil anbetrifft, hat das Judesein überhaupt nichts zu bedeuten. Aber weil dieses Volk das auserwählte Volk ist und Gott seine Verheißungen und Berufungen nie zurücknimmt, hat Israel als Nation tatsächlich im Heilsplan immer noch einen besonderen Platz, und zwar in der Zukunft. Das ist eindrücklich. Der Römerbrief wurde im Jahr 57 geschrieben. Und wir können so zurücklehnend 2000 Jahre zurückschauen. Was ist geschehen? Tatsächlich. Paulus sagt, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Und durch die Jahrhunderte hindurch sind eigentlich sehr wenig Juden zum Glauben gekommen. Aber immer. Und Paulus sagt, das ist der Überrest nach Wahl der Gnade. Jetzt, heute, Römer 9. Aber Millionen von Nichtjuden haben den Erlöser erkannt. In aller Welt, in allen 5 Kontinenten. Aber heute sehen wir, wie die Juden zurückkehren ins Land der Väter. Und so bereitet sich der Moment vor, wo Israel als Nation wieder voll auf den Plan kommt nach dem Römerbrief. Und es ist bereits heute schon so, dass möglicherweise Juden leichter zum Glauben kommen als Schweizer. statistisch. Das ist phänomenal. Die Statistik von Johnston, Gebet für die Welt, sagt, dass seit den 60er Jahren fast 100.000 Juden zum Glauben gekommen seien. Und man rechnet ja mit 13 Millionen Juden weltweit. Jetzt auf die Schweiz übertragen, wir sind etwa 7 Millionen. Und wenn wir das also so runterrechnen, sagen wir mal ganz grob die Hälfte, dann müssten seit den 60er Jahren 50.000 Schweizer zum Glauben gekommen sein. Das, denke ich, ist zu hoch. Dann könnte man von Erweckung sprechen, oder? Aber schon interessant, dass auch sich da eine Wende abzeichnet. Der Schluss zeigt, welche praktischen Auswirkungen die Erlösung im alltäglichen Leben der Gläubigen hat bzw. haben muss. Das sind die Kapitel 12 bis 16. Und ich betone ein Wort in 12 Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Dieses Wort nun zeigt, diese Ermahnung ist die Schlussfolgerung aus all den 9 Kapiteln. Wenn uns Gott eine so große Erlösung geschenkt hat, dann ist die Konsequenz daraus, dass wir unser Leben wie ein Opfer Gott zur Verfügung stellen. Der erste Korintherbrief beschäftigt sich mit den realen Problemen einer christlichen Ortsgemeinde. Sie waren in Korinth sehr ausgeprägt. Dieser Brief zeigt auf, wie konkrete Schwierigkeiten angegangen und gelöst werden müssen. Und zudem gibt er viele detaillierte Anweisungen, die grundsätzlich wichtig sind, um an einem bestimmten Ort eine biblische Ortsgemeinde darstellen zu können. Wenn wir das so erkannt haben, dann wird uns klar, der erste Korintherbrief ist ganz besonders wichtig, wenn eine neue Gemeinde zum Beispiel entsteht. Da wird wirklich der Fokus wird gerichtet nicht auf die Christen weltweit, auf die Gemeinde weltweit, sondern an einem bestimmten Ort. Und dort gibt es immer Probleme. Und diese Probleme, die müssen angegangen werden. Da gibt es Spaltung in der Gemeinde. Da gibt es Streit unter Geschwistern. Da gibt es Unordnung. Da kann es moralische Probleme geben. Aber da müssen wir ran. Das können wir nicht einfach so sausen lassen, sondern das müssen wir gottgemäß regeln. Und dafür ist der erste Korintherbrief als eine Fundgrube geschenkt, um eben Ortsgemeinde zu verwirklichen, trotz allen realen Schwierigkeiten. Der zweite Korintherbrief spricht ausführlich über den Dienst für Gott. Inmitten von vielen Schwierigkeiten und Nöten, persönlicher und gemeinsamer Art. Er ist voll praktischer und mutmachender Belehrung für einen jeden, der sein Leben Gott ganz zur Verfügung stellen möchte. Der Brief beginnt übrigens mit einem Lobpreis Gottes, des Vaters, der uns in allen Nöten tröstet, mit dem Ziel, damit wir dann wieder andere, die in Nöten sind, selber auch trösten können. Und zwar mit dem Trost, den wir selber von Gott mal bekommen haben. Und dann zeigt Paulus im ersten Kapitel, wie er in Ephesus in eine so schwierige Situation gekommen war, dass er am Leben verzweifelt ist. Apostelgeschichte 19, Paulus in Ephesus, dort sehen wir nicht, dass er verzweifelt ist. Und da öffnet er sein Herz, er sagt, ich habe wirklich mit dem Leben abgeschlossen damals. Und dann hat Gott trotzdem eine Befreiung geschenkt. Wir haben es zu tun mit einem Gott, der in unserem Leben wirkt, wenn wir ihm dienen wollen. Ferner geht es, wie im ersten Korintherbrief, nochmals um verschiedene Missstände in der Korinthergemeinde. Und zwar so, um seelsorgerlich zu helfen und die zum Teil schon im ersten Korintherbrief behandelten Probleme endgültig zu lösen. Aber man könnte mit zwei Wörtern die zwei Briefe charakterisieren. Der erste Brief ist mehr korrektiv und der zweite restaurativ. Also der erste korrigiert mehr und der zweite stellt wieder her, restaurativ. Er stellt wieder her und alles, was noch nicht ganz in Ordnung gekommen ist, wird hier noch wirklich voll zum Abschluss hin geführt. Ja, es läutet, es ist Pause. Eine Viertelstunde Pause. Wir kommen nun zum Galaterbrief. Der Galaterbrief warnt vor der Irrlehre, die besagt, man könne durch eigenen Verdienst und durch das Einhalten der Gebote des Gesetzes Mose einen Beitrag zu seiner eigenen Erlösung leisten. Er betont daher die Vollgültigkeit des Erlösungswerkes Jesu Christi am Kreuz. Ferner warnt er prinzipiell ernstlich vor dem Irrweg, dass nicht-jüdische Christen beginnen, nach jüdischen Geboten zu leben. Der Galaterbrief ist offensichtlich der erste Brief, den Paulus geschrieben hat. Gehört also noch in die Zeit der ersten Missionsreise hinein. Paulus war ja auf der ersten Missionsreise in Lystra, Derbe, das ist Südgalatien. Und an diese südgalatischen Gemeinden richtet sich dieser Brief. Übrigens, Paulus selbst hat ja jüdische Gebote noch weiter eingehalten. Er hat zum Beispiel einmal ein Nazaräergelübde auf sich genommen, Apostelgeschichte 18. Er ging in den Tempel, wollte die Kosten übernehmen für jüdische Christen, die auch ein Nazaräergelübde hatten, aber verunreinigt worden sind durch einen Toten und mit der Asche der roten Kuh das siebentägige Ritual durchmachen mussten. Da war er bereit, quasi die Opfer für sie zu bezahlen. Aber der Galaterbrief spricht nicht über das Problem, ob Juden, die zum Glauben gekommen sind an den Messias, ob die noch so etwas tun dürften. Aber mit aller Schärfe wird darüber gesprochen, solche, die nicht Juden sind und zum Glauben gekommen sind, die dürfen überhaupt nichts davon praktizieren. Für die Juden gab es eine sehr wichtige Übergangszeit. Die konnten nicht einfach von einem Tag auf den anderen rechtsumkehrt machen. Das hätte ein Problem im Gewissen gegeben. Also das ist nicht das Thema, das im Galaterbrief behandelt wird, aber es geht um nicht-jüdische Christen. Die dürfen gar nichts damit zu tun haben. Und deshalb ist dieser Brief eigentlich einer der schärfsten Briefe im Neuen Testament überhaupt. Sehr aktuell heute, wo es solche Tendenzen gibt, selbst unter, oder gerade unter evangelikalen Christen, dass man irgendwie das Christentum mit dem Judentum vermischen will, dass man Leute motiviert, ans Laubhüttenfest zu gehen und so weiter. Sehr aktuell gibt es nicht, denn das Christentum ist etwas völlig Neues. Es ist nicht jüdisch und nicht heidnisch, sondern etwas ganz Neues, was Gott geschaffen hat. Und das darf nicht vermengt werden. Die Irrlehre, die darin angesprochen wird, die sagt nicht, dass nur Werke retten, aber dass man durch Werke einen Beitrag an die Erlösung anbringen kann. Und so ist dieser Brief ein so hochaktueller Brief geblieben durch all die Jahrhunderte hindurch, wenn wir denken, das römisch-katholische Heilssystem, das genau so arbeitet. Jesus Christus hat zwar am Kreuz gelitten, aber der Mensch muss zu dieser Rettung mit seinen Werken beitragen. Und so fällt dieses System unter dieses harte Urteil von Galater 1, ein anderes Evangelium, das gar kein Evangelium ist, und das Urteil, er sei verflucht. Wer so etwas lehrt. Interessant ist übrigens dieser Ausdruck verflucht in Galater 1, Vers 9, 8 und 9. Anathema, das ist der Ausdruck, den die katholische Kirche in den Verfluchungen der sogenannten Irrlehrer immer wieder gebraucht hat. Zum Beispiel auch die Reformatoren, die das Heil aus Glauben allein gelehrt haben, die werden im Konzil von Trient mit dem Anathema belegt. Das ist dieser Fluch. Genau das Wort, was eigentlich auf die fällt, die ein Evangelium bringen, wo der Mensch mit seinen Werken der Erlösung beitragen müsste. Also, das ist schon ironisch. Der Epheserbrief beschreibt in den Kapiteln 1 bis 3 die einzigartige Stellung der Christen als ein neues Volk, das weder jüdisch noch heidnisch ist. Es ist vielmehr ein himmlisches Volk mit himmlischen Segen. Im Gegensatz zu Israel als irdisches Volk Gottes mit speziell irdischen Segnungen. Darum beginnt dieser Brief mit diesem Lobpreis. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe, und hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft und so weiter. Da wird gezeigt, das Christentum ist zwar etwas völlig Neues, aber es ist eigentlich noch älter als das Judentum. Denn wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Der Plan war schon längst da, aber jetzt erst ist er realisiert worden. Dieser Brief zeigt aber auch, wie dieser himmlische Charakter der Erlösten, die zur Gemeinde Gottes gehören, sich in den alltäglichen Beziehungen auf Erden, in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe und in der täglichen Arbeit auswirken müssen. Und das sind die Kapitel 4 bis 6. Die sind miteinander so verhängt, dass es in Kapitel 4, Vers 1 heißt: Ich ermahne euch nun, das kennen wir aus dem Römerbrief, oder? Aus der Darstellung des Heils, Kapitel 1 bis 11, wird die Schlussfolgerung gezogen: Ich ermahne euch nun. Und hier aus der Darstellung der himmlischen Stellung der Erlösten wird die praktische Konsequenz gezogen, wie wir in der Gemeinde, wie wir in der Familie, in der Ehe, am Arbeitsplatz das nun ausleben sollen. Wir sind Menschen nach wie vor wirklich auf der Erde, aber durch unseren himmlischen Charakter nehmen wir gewissermaßen diese himmlische Herrlichkeit in die ganz alltäglichen irdischen Beziehungen hinein. Und das macht natürlich plötzlich all das ganz gewöhnlich Alltägliche und Familiäre und so weiter, macht es dann plötzlich zu erhaben in Gottes Augen. Der Philipperbrief, geschrieben aus dem Gefängnis in Rom, ist eine wunderbare Abhandlung über die Lebensführung der Christen als eine Schicksalsgemeinschaft. Übrigens, geschrieben im Jahr 62, Paulus kam ja am Ende der Apostelgeschichte nach Rom und während dieser zweijährigen Gefangenschaft schrieb er den Philipperbrief. Er betont, dass die Christen durch Sinn für Mission, Demut, Zusammenhalt und Freude im Herrn ausgezeichnet sein sollen. Das Wort freuen, sich freuen oder Freude, froh sein, diese Begriffe kommen 16 Mal vor in dem Brief. Das ist ein Brief der Freude. Also Mission, Demut, Zusammenhalt und Freude im Herrn, das soll die Christen zeichnen. Der Herr Jesus Christus ist das vollkommene Vorbild. Es soll den Christen stets als Ansporn vor Augen stehen. Der Weg des Christen ist ein Laufen in der Rennbahn, Kapitel 3, wobei Jesus Christus selbst das alleinige Ziel sein soll. Jesus Christus wird in jedem Kapitel auf ganz besondere Art vorgestellt. In Kapitel 1 sagt Paulus, das Leben ist für mich Christus. 1,21. In Kapitel 2 ist er das vollkommene Vorbild. Ab Vers 5 wird die Erniedrigung Christi und seine schließliche Erhöhung vorgestellt. In Kapitel 3 ist er das Ziel. Paulus spricht von einer Kampfbahn, auf der er das Ziel anschauend jagt. Kapitel 3, Vers 14. Christus das Ziel. Und Kapitel 4, Christus ist unsere Kraft. Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Kapitel 1, Christus, mein Leben. Kapitel 2, Christus, mein Vorbild. Kapitel 3, Christus, mein Ziel. Kapitel 4, Christus, meine Kraft. Der Kolosserbrief ist eine Antwort auf die Gefahr der Verführung durch eine mystische Irrlehre mit griechischen und jüdischen Elementen. Er zeigt, und zwar als Gegensatz, die überragende Herrlichkeit der Person Jesu. Wer ihn kennt und des Christen Stellung in ihm, darf deutlich feststellen, dass all die verführenden Angebote mystischer Bewegungen als völlig wertlos verlassen müssen, neben dem, was ein Gläubiger in Christus als reines Geschenk besitzt. Im Kolosserbrief wird diese überragende Größe Christi aufgezeigt, zum Beispiel Kapitel 1, Vers 16, er wird als Schöpfer aller Dinge gezeigt. Dann Vers 18, er ist das Haupt der Gemeinde. Und Gottes Ziel ist es am Schluss von 1, 18, damit er in allen Dingen den Vorrang habe. Also die überragende Einzigartigkeit von Jesus Christus. Und schließlich heißt es in Kapitel 2, Vers 9 und 10, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, der dreieine Gott ist in dem Menschen Jesus Christus gegenwärtig, leibhaftig. Die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid vollendet in ihm. Diese mystischen Irrlehrer, die sagten, ihr müsst so gewisse Übungen machen und könnt dadurch eine höhere Stufe im Glauben bekommen. So kann man zu höherer Erkenntnis kommen. Aber Paulus sagt, habt ihr alles nicht nötig. Ihr seid schon vollkommen gemacht in Christus. Nicht, weil ihr so besonders gut seid, sondern in Christus ist alles. Und wenn ihr mit ihm verbunden seid als Gläubige, dann seid ihr bereits in ihm vollendet. Also wir brauchen keine Stufenentwicklung. Das ist natürlich wieder ganz aktuell, denn Mystizismus ist heute eine ganz populäre Sache. Mystizismus ab den 60er Jahren mit dem Aufkommen von Rockmusik, Drogen, östliche Religion, Esoterik, ist unsere westliche Gesellschaft durch Mystik und Jagd nach mystischer Erfahrung förmlich überrollt worden. Das hat seinen Einfluss gehabt auch auf die Christen. Die wollen auch irgendwelche mystischen Erfahrungen. Und es gibt nun viele Christen, die glauben, wenn man bekehrt ist, das ist schon gut, aber jetzt braucht es noch eine höhere Erfahrung. Und das ist genau das Prinzip der Mystik. Und dem können wir widerstehen und sagen, nein, Paulus schreibt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid, es ist vollendet, vollendet in ihm. Letztlich bricht die Mystik mit der Vollkommenheit Christi. Man sagt, dass wir durch den Glauben gar nicht alles bekommen haben. Und darum ist das ein ganz wichtiger Schlüsselvers. Wir haben in Christus bereits alles. Und wenn uns die Größe von Jesus Christus bewusst wird, dann verblasst alles andere daneben. Und vielleicht auch, was so der Zeittrend anbetrifft, heute ist ein starker Trend, dass man vielleicht auch durch ständiges Wiederholen von Refrain und Liedern, dass man dadurch auch innerlich quasi wie eine höhere Stufe erreichen will. Und das hat etwas Mystisches an sich, wenn man das ständig und sehr intensiv macht. Aber interessant ist, es wird sehr oft dann nur gesprochen über Anbetung, anstatt über den Inhalt der Anbetung selbst. Man muss mal vergleichen, Lieder, die heute in dieser Art geschrieben werden, mit den Texten aus früheren Jahrhunderten. Was da in einer Strophe an einer Fülle von neutestamentlicher Lehre enthalten ist, das ist reines Konzentrat. Dann sind Ausdrücke, wir wollen anbeten, let us worship, und wir wollen deinen Namen erheben. Das ist alles ein Sprechen über Anbetung anstatt Anbetung selbst. Und der Kolosserbrief zeigt uns aber im Detail, wer ist Jesus Christus? Und so werden wir aus Grossisten zu Detailisten. Ja, wir können sagen, Herr, ich danke dir für alles, ist so alles großartig. Ja, dann sind wir Grossisten. Aber Gott möchte, dass wir sagen, was finden wir denn an Jesus Christus so großartig? Und da haben wir eine Fülle dafür im Kolosserbrief. Er wird uns im Detail gesagt, wer Jesus Christus ist. Er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung. Er ist der Anfang, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er und so weiter und so fort. Das hilft uns, wahre Anbetung kennenzulernen. Interessant ist ja das Wort Kolosser, heißt ja kolossal, kommt ja, unser Wort kolossal kommt ja daher, riesengroß, ja. Und gerade im Kolosserbrief wird diese überragende Größe der Person des Herrn Jesus Christus vorgestellt. Der erste Thessalonicher Brief klärt eine junge, bereits durch manche Verfolgung erprobte Gemeinde über verschiedene Missverständnisse auf, insbesondere in Verbindung mit der Wiederkunft Christi. Und zeigt auf, dass der Herr Jesus Christus in der Zukunft alle Erlösten entrücken wird. Kapitel 4, Vers 13 und folgende. Um später mit ihnen zusammen aus dem Himmel wiederzukommen als Richter der Welt. Dieser Brief ermutigt in den Nöten des Lebens durch die beständige Erwartung des Kommens des Herrn Jesus. Die Thessalonicher waren also erst vor kurzem bekehrt worden und dann kam dieser erste Brief. Es ist sehr beeindruckend, wie in jedem Kapitel dieses Briefes wird über die Wiederkunft Christi gesprochen. Manchmal ist es die Entrückung, manchmal ist es das zweite Kommen in Herrlichkeit mit allen Gläubigen. Es kann sein, in einem Kapitel beides zusammen. Aber in jedem Kapitel wird über die Wiederkunft Christi gesprochen. Und da ist es schon beeindruckend, denn dieses Thema ist ja oft in der Kirchengeschichte vernachlässigt worden, bis überhaupt totgeschwiegen gewissermaßen. Aber das zeigt uns, das sind Dinge, die für Frischbekehrte schon ganz wichtig sind. Dass wir eine lebendige Erwartung des Herrn Jesus für die Gemeinde und dann sein Kommen mit ihm in Herrlichkeit stehen. Und das gibt uns Mut und Kraft, um Christen zu sein in den Schwierigkeiten des Lebens. Der zweite Thessalonicher Brief ist eine Antwort auf das Missverständnis, dass die Zeit der göttlichen Gerichte über die Welt schon gekommen sei. Die Thessalonicher gingen durch Nöte, durch Verfolgung, und dann sagten ihr Lehrer, schaut ihr, das ist nun schon der Gerichtstag Gottes über die Welt. Und Paulus erklärt, dass die Verfolgungen und Nöte der Christen nicht mit dieser Zeit der Gerichte der Endzeit verwechselt werden dürfen. Die Endzeitgerichte können erst kommen, nachdem zuvor die Verführung durch den Antichristen, den Sohn des Verderbens, stattgefunden hat. Dieser Brief warnt ferner ernstlich davor, dass die Erwartung der Wiederkunft Jesu niemals zu einer unnüchternen Lebensführung Anlass geben darf, bei der man die Verantwortung für die täglichen Belange und Verantwortungen vernachlässigt. Im letzten Kapitel geht es um solche in der Gemeinde, die wollten nicht mehr arbeiten. Und so etwas hätte man ja irgendwie begründen können. Ja, was sollen wir denn noch groß? Ich meine, die Wiederkunft Christi kommt ja sowieso nächstens. Aber dieser Brief zeigt uns, es ist so wichtig, in der lebendigen Erwartung der Wiederkunft Christi zu stehen, aber nie mit dem Fehlschluss, dass unsere Verantwortung und auch in unserer Arbeit, Beruf, Familie darunter irgendwie leiden soll. Denn das wäre ein unordentlicher Lebenswandel. Und Paulus sagt sogar, wenn jemand unordentlich so lebt, dann muss die Gemeinde ihn bezeichnen. Also gibt es eine gewisse, es ist nicht Ausschluss, aber es gibt eine gewisse Gemeindezucht, damit er zur Einsicht kommt. Im ersten Timotheusbrief gibt Paulus dem jungen Mitarbeiter Timotheus Anweisungen für seine Aufgaben unter den Gläubigen in Ephesus. Man beachte in diesem Schreiben die vielen konkreten Befehle. Es lohnt sich, mit einem Farbstift alle Befehlsformen in diesem Brief anzustreichen. Dann kommt man auf etwa 30 Befehle. Dann weiß man, was man zu tun hat. Es gibt ja Leute, die haben manchmal den Eindruck, so bibelgebundenes Christentum, das ist alles Theorie. Wir wollen Erfahrung, wir wollen Leben. Das ist ja auch der Widerstreit des Zeitgeistes heute, der ist ja erfahrungsbetont, im Gegensatz zu Betonung von Prinzipien und Überlegungen. Und das finden wir nun genauso wieder in der christlichen Gemeinde. Man betont heute viel mehr im Allgemeinen die Erfahrung und vernachlässigt dadurch das Wort. Aber das Wort ist ja so praktisch und konkret für das Leben. Das ist kein theoretisches Buch, sondern es ist ein Buch, das Gottes Lehre gibt für das praktische Leben. Und wenn jemand etwas wissen will, wie er leben soll, ja, dann nur mal den ersten Timotheusbrief lesen und die 30 Befehle mal befolgen. Und das wäre schon was. Und dann kann man weiterfahren mit dem zweiten Timotheusbrief. Aber bleiben wir noch beim ersten. Übrigens, so nebenbei noch, Expo 02. Das illustriert dieses Problem genau. Da gehen die Lehrer mit den Schülern hin. Die können das nicht erklären, was jetzt eigentlich dahinter steckt. Ja, aber die haben doch ein Büchlein bekommen mit so Erklärungen, ja? Das steht aber auch nicht drin. Man muss es einfach erleben. Da sind schon Chefideologen dahinter. Die haben ganz klare Absichten, was sie rein über das Erfahrungsmäßige ins Unbewusste hineinbringen wollen. Aber die Leute sind ja sowieso auf Erfahrung aus. Das können sie dort haben. Es gibt eine Theorie dahinter, aber die sagt man nicht, weil die Theorie soll übers Unterbewusste rein. Und das ist genau das Gegenteil, wie Gott arbeitet. Gott spricht unseren Willen an und unser Bewusstsein. Der Herr Jesus sagt zu Jerusalem, hättest du doch diesen deinen Tag wahrgenommen, aber du hast nicht gewollt. Wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, aber du hast nicht gewollt. Das Problem ist der Wille des Menschen. Gott spricht den Willen an und wenn der Mensch nicht will, dann geht er verloren. Und der Teufel versucht, den Willen zu umgehen, um den Menschen auf anderen Kanälen eben für seine Theorie zu gewinnen. Aber Gottes Wort spricht immer unser Bewusstsein, unseren Willen an, ohne das irgendwie so zu umgehen. Ja, das war ein kleiner Exkurs. Der erste Timotheusbrief zeigt auf, wie man ein gesundes Glaubensleben führen kann und wie krankhaften Entwicklungen entgegengewirkt werden muss. Darum spricht der Brief immer wieder über ungesunde Lehre. da gibt es auch eine gesunde Lehre. Aber die ungesunde Lehre ist eine christliche Lehre, die irgendwelche Abweichungen drin hat. Und das macht die Leute krank. Es gibt die Frage, kann Glaube krank machen? Ja, natürlich. Aber dann ist an der Lehre etwas krank. Die gesunde Lehre fördert gesundes Christentum. Und ungesunde Lehre macht Christen krank. Also wenn Christen krank werden wegen dem Glauben, dann ist irgendwo etwas schiefgelaufen. Entweder bei denen, die den Glauben erklären, oder dass es falsch verstanden worden ist. Das Problem merkt man in der Seelsorge auch immer wieder. Und dann solche falschen Gedanken, die können echt krank machen. Der Brief gibt ferner Anweisungen zu den Themen Gebet, Stellung der Frau, Leiterschaft in der Gemeinde, also Ältestenschaft, und Diakonendienst. Die Ausführungen über das Geheimnis der Gottseligkeit, 3 Vers 16, bilden einen besonderen Höhepunkt der Ausführungen in diesem Schriftstück. Das ist eigentlich ein poetisches Stück, eine Zusammenfassung der fundamentalen Wahrheiten des Christentums, die Gemeinde durch alle Jahrhunderte aufrecht halten sollte. Der 2. Timotheusbrief trägt einen besonders feierlichen Charakter. Er ist das letzte Schreiben von Paulus im Neuen Testament, um 67 nach Christus geschrieben. Verfasst wurde dieser Brief aus seiner Todeszelle in Rom. Es gibt verschiedene Hinweise, dass Paulus bei seiner Gefangenschaft am Ende der Apostelgeschichte wieder frei wurde, nochmals herumreiste, wieder gefangen wurde und so kam er wieder nach Rom, aber dann in die Todeszelle. Also es ist das Testament des Paulus. Paulus sah, wie sein Lebenswerk begann, unter schlechten Einflüssen zu degenerieren, ohne dass er noch etwas dagegen durch persönliche Intervention hätte unternehmen können. Seinen längsten Missionsdienst hat er ja in Ephesus gemacht. 3 Jahre, Apostelgeschichte 19. Eine gewaltige Arbeit. Er hat jeden Tag Bibelunterricht gegeben und innerhalb dieser Zeit haben alle in der Provinz Asia das Wort des Herrn gehört. Juden und Nichtjuden. Die Provinz Asia ist etwa so groß wie die Schweiz. Also innerhalb von 3 Jahren, ein Gebiet so groß wie die Schweiz, wurde evangelisiert. Und nicht indem man sagte, das Bibelstudium ist nicht wichtig, sondern jeden Tag Bibelstudium und dann wurde missioniert. Und im 2. Timotheusbrief sagt Paulus, du weißt dieses, dass alle, die in Asia sind, mich verlassen haben. 1 Vers 15. Also hat er ein Riesenwerk aufgebaut, die sind nicht vom Glauben abgefallen, aber Paulus war für sie vorbei. Er wusste, ich bin in der Todeszelle, ich kann nichts mehr dagegen unternehmen, direkt. Dies nimmt er zum Anlass, um über die letzten Tage, die Endzeit der Christenheit zu sprechen. Kapitel 3, Vers 1 und folgende. Was in der Zeit des Paulus im Ansatz geschah, sollte in großem Maß die Christenheit in der Endzeit vor der Wiederkunft Christi kennzeichnen. Darum ist dieser Brief so aktuell heute. Und wir kennen das. Ja, Paulus hat so seine Auffassungen gehabt. Alle, die in Asia sind, haben mich verlassen. Also ein Brief, der uns Auskunft gibt, wie sollen wir leben in der Endzeit? Dieser Brief gibt viele ganz konkrete und persönliche Verhaltensanweisungen in einer Zeit des allgemeinen Abweichens von den Belehrungen der Bibel. Ein hochaktueller Brief in einer Zeit der Verführung und des unaufhaltsamen Niedergangs. Aber in diesem Brief haben wir die klassische Inspirationsstelle. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott inspiriert. Genau unsere Zeit ist die Zeit, in der die Inspiration und Autorität der Bibel so massiv in Frage gestellt wird. In der Vergangenheit in der Landeskirche durch die liberale Theologie wurde alles aufgelöst, aber jetzt auch unter den Evangelikalen. Und in den letzten Jahren ist es deutlich geworden, immer mehr in den Ausbildungsstätten, dass hier die volle Inspiration und Autorität der Bibel in Frage gestellt wird. Und das wird sich nun multiplizieren auf die nächsten Jahre hinaus. Aber interessant, der 2. Timotheusbrief führt uns wieder zum Fundament zurück und sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und betont 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Bleiben, festhalten. Im Titusbrief gibt der Apostel Paulus Anweisungen an seinen Mitarbeiter Titus im Blick auf dessen Dienst unter den Gemeinden auf der Insel Kreta. Er betont die Wichtigkeit gesunder Leiterschaft, sprich Ältestenschaft, unter dem Volk Gottes, um Irrlehren und krankhaften Entwicklungen wirksam begegnen zu können. Er spricht konkret über den christlichen Lebenswandel unter Berücksichtigung der Alten und Jungen, der Frauen und Männer und der Sklaven. Sklaven kann man gut heute übertragen auf die, die in einem Abhängigkeitsverhältnis sind in der Arbeit. Ferner wird auch über die richtige Haltung gegenüber dem Staat, Kapitel 3, und den ungläubigen Mitmenschen gesprochen. Der Philemonbrief ist ein herrliches Plädoyer von Paulus für einen davongelaufenen, einst unnützen Sklaven namens Onesimus, was so viel wie der Nützliche heißt. Paulus war ja in Rom gefangen, 2 Jahre, Ende der Apostelgeschichte. Und während dieser Gefangenschaft kam er mit einem Sklaven in Berührung, der seinem Herrn davongelaufen war. Und dieser Sklave kam durch den Apostel Paulus in dieser Zeit zum Glauben. Nun schrieb Paulus an seinen Herrn Philemon. Das war ein Christ in Asia, also in dieser türkischen Provinz, und zwar in Kolossä. Dieser Brief wurde also zusammen mit dem Kolosserbrief im Jahr 62 geschickt. Zur gleichen Zeit wie auch der Philipperbrief und der Epheserbrief. Paulus ermahnt Philemon, den Herrn von Onesimus, er solle den Davongelaufenen als seinen Bruder in Christus liebevoll wieder aufnehmen. Man kann sagen, dieser Brief ist ein Juwel christlichen Takts und Feinfühligkeit für heikle Angelegenheiten. Also es hat überhaupt nichts damit zu tun, irgendwie dreinfahren, dreinschlagen, sondern wirklich, wie löst man ganz heikle Probleme auf feine Art, nicht hinterhältig diplomatisch, sondern auf feine, taktvolle Art und Weise. Der Hebräerbrief richtet sich an jüdische Christen, eben an Hebräer. Wobei der Titel Hebräerbrief ist eine spätere Erfindung, das Wort kommt ja so im Hebräerbrief selber nicht vor. Und die Titel, die sind nicht inspiriert, nur der Brief selber. Aber es geht um jüdische Christen. Dieser Brief zeigt, dass das Alte Testament mit seinen vielen Riten und Opfern lediglich ein Schattenbild von dem ist, was jetzt durch das Kommen des Messias Jesus Wirklichkeit geworden ist. Darum wird dauernd gesprochen über besser. Dass das, was Christus gebracht hat, besser ist und größer. Eindrücklich und beredt stellt dieser Brief die Einzigartigkeit, Größe und Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus Christus dar. Also mit diesem Brief kann man auch wieder lernen, anbeten. Denn da können wir wirklich detailliert sagen, wer ist Jesus Christus? Was ist eigentlich an ihm so wunderbar? Der Brief beginnt übrigens ohne Nennung des Autors oder der Adressaten. Alle Menschen, der Schreiber und die Adressaten, sollen in den Hintergrund treten. Es geht um die Größe von Jesus Christus. Ich habe gesagt, berät. Das Griechische des Hebräerbriefes ist am meisten klassisches Griechisch von allen Schriften des Neuen Testaments, zusammen noch mit den Schriften von Lukas. Also ein sehr, sehr schönes, oder sagen wir, sehr literarische Sprache. Und das sollte auch wieder unterstreichen die Erhabenheit des Herrn Jesus Christus. Zum Beispiel beginnt der Brief mit einem fünffachen Stabreim. Stabreim ist der gleiche Buchstaben am Anfang. Mann und Maus, Haus und Hof sind Stabreime. Und der Brief beginnt mit dem Explosivlaut Pi. Polymeros kai politropos palai hoteos lalesas. Und dann wieder zu den Vätern. Patrasin in den Propheten entois prophet, prophetois. Fünfmal knallt es schon am Anfang. Dieses Pi, es gibt dieses Erhabene. Und dann ist Jesus Christus gekommen, nachdem Gott so lange durch Propheten gesprochen hat. Aber jetzt ist der Sohn da. Der Jakobusbrief zeigt, dass sich der echte Glaube in konkreten Taten auswirkt. Ein Glaube, der nur ein Lippenbekenntnis ist, muss als tot bezeichnet werden. Dieser Brief zeigt sehr konkret, was in Gottes Augen gute Werke sind. Das können unter Umständen Dinge sein, die die Menschen als schlechte Dinge beschreiben. Da wird das Beispiel gebracht von Rahab. Was hat sie gemacht? Landesverrat. Sie hat die Spione aufgenommen. Sie hat es aus Glauben gemacht, weil Gott das Gericht über Jericho beschlossen hatte. Ein zweites Beispiel ist Abraham, der seinen Sohn opfern sollte. Das würde man heute auch nicht unbedingt das ein Beispiel für gute Werke vorstellen. Aber es geht um Gehorsam Gott gegenüber. Er musste ihn auch nicht opfern. Aber es ging um die volle Anerkennung der Autorität Gottes über einem. Also gute Werke müssen sich in Taten, sind Ausdruck von wahrem Glauben. Jakobus richtete diesen Brief an jüdische Christen in der Anfangszeit des Christentums. Wie schon gesagt, diese Epoche war eine Übergangszeit, in der die Judenchristen noch allgemein nebeneinander sowohl die Synagoge als auch die christliche Gemeinde besuchten. In Kapitel 2 spricht er nämlich über das Verhalten beim Synagogenbesuch. In Kapitel 5 spricht er über die Ältesten der Ekklesia, der Gemeinde. Im gleichen Brief sehen wir dieses Nebeneinander in der Übergangszeit der ersten Jahrzehnte des Christentums. Der erste Petrusbrief richtet sich auch wieder an jüdische Christen, an die in der Zerstreuung, in der Diaspora. Das ist der Fachausdruck für Juden, die im Ausland leben. Sie mussten lernen, was es bedeutet, an einen unsichtbaren Messias, dessen Weltreich noch in der Zukunft liegt, zu glauben. Das war eine große Schwierigkeit für die Juden am Anfang. Wie kann Jesus der Messias sein, wenn er ja gar nicht mehr da ist? Wie kann Jesus der Messias sein, wenn es nun ja gar keinen Frieden gibt auf Erden? Und so erklärt Petrus, das ist alles noch eine Frage der Zeit. Der Messias ist jetzt im Himmel und er wird kommen, um sein Reich aufzurichten. Aber in dieser Zwischenzeit sind wir nun als seine Diener hier auf Erden und müssen auch durch Leiden hindurchgehen. So zeigt dieser Brief, wie Christen in der Zeitepoche zwischen dem Weggang des Herrn Jesus bis zur Aufrichtung des messianischen Reiches in der Zukunft, bei der Wiederkunft Christi, sich verhalten sollen. Immer wieder wird das Vorbild des Lebens Jesu hier auf Erden als Vorbild hingestellt, dass wir in seinen Fußstapfen nachfolgen sollen. Und wenn Leute uns lästern, dann sollen wir nicht zurückgeben, genauso wie Christus gelästert wurde und er hat nicht zurückgegeben. Der zweite Petrusbrief, übrigens auch geschrieben aus der Todeszelle, das ist das Testament des Petrus. Dieser Brief richtet die Blicke der Gläubigen auf das kommende messianische Königreich und auf die damit verbundene Wiederkunft Christi hin. In diesem Brief erwähnt nämlich Petrus nochmals die Erfahrung auf dem Berg der Verklärung. Matthäus 17, wo er, Jakobus und Johannes, Jesus Christus in seiner königlichen Herrlichkeit gesehen hatten. Sein Angesicht strahlte wie die Sonne. Und Petrus erklärt, wir haben gewissermaßen Christus gesehen in der Herrlichkeit, wie er kommen wird in der Zukunft. Diese Erfahrung auf dem Berg war gewissermaßen der Vorgeschmack dafür, dass das noch kommen wird. Das war ein wichtiges Pfand für die Juden, die zum Glauben kamen und sich fragten, aber warum ist eigentlich der Messias nicht da? Warum haben wir kein Friedensreich? Und so sagt Petrus, durch diese Erfahrung haben wir, Kapitel 1, Vers 19, und so besitzen wir das prophetische Wort Befestigter. Wenn bei Ihnen steht befestigt, dann ist das zu wenig wörtlich. Es ist effektiv Befestigter. Warum? Das prophetische Wort der Bibel ist an sich schon genug glaubwürdig. Aber diese Erfahrung auf dem Berg gibt noch ein zusätzliches Argument, dass Jesus Christus kommen wird in der Zukunft als König über die Welt. Das prophetische Wort, das diese Hoffnung nährt, wird mit einer an einem dunklen Ort scheinenden Lampe verglichen. Kapitel 2, das verderbliche Werk von Irrlehrern wird ausführlich beschrieben, um die Erlösten vor ihren Taktiken und Verführungen zu schützen. Petrus schrieb diesen Brief, wie gesagt, kurz vor seinem Märtyrertod. Es ist sein Testament und das gibt diesem Schreiben nochmals einen ganz feierlichen Charakter. Die letzten Worte des führenden Apostels der Zwölf, wie der 2. Timotheusbrief, das letzte Wort des Heidenapostels schlechthin. Der 1. Johannesbrief warnt vor gnostischen Irrlehren, die die Wahrheit der Person des Herrn Jesus Christus massiv angriffen und leugneten, dass ihr wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person ist. Die Gnostiker, diese Irrlehrerbewegung im ersten Jahrhundert, war eine der Hauptgefahren für die Christen. Das sind Gedanken, die kamen aus der griechischen Philosophie. Da man sich zum Beispiel überlegt, im griechischen Denken ist eigentlich nur der Geist etwas Besonderes. Der Körper, das ist etwas Minderwertiges. Der Körper ist das Gefängnis der Seele. Überhaupt Materie ist etwas Minderwertiges. Was erhaben ist, das ist alles das Ideelle, das Gedankliche. Nun hat man sich dann überlegt, eigentlich ist die sichtbare Schöpfung, das ist minderwertig. Also wenn Gottes Sohn in diese Welt gekommen ist, ist er ganz bestimmt nicht ein wirklicher Mensch geworden. Denn sonst hätte er ja etwas Minderwertiges angenommen. Und so hat man gesagt, er sei gekommen, so quasi wie ein Scheinmensch, aber ist nicht wirklich Mensch geworden. Und auch seine ewige Gottessohnschaft wurde geleugnet. Und so ist dieser Brief ein Kampfbrief gegen diese verderbliche Irrlehre. Und es wird hier erklärt, wer in dieser Weise den Sohn Gottes leugnet, ist ein Antichrist. Einer, der sich gegen Christus stellt. Wer aber den wahren biblischen Jesus kennt und in Gemeinschaft und Gemeinschaft mit ihm hat, der hat auch Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Der wahre und unverfälschte Glaube an den Sohn Gottes wirkt sich aus durch Gehorsam gegenüber Gottes Wort und durch Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und darum wird hier betont, zum Beispiel Kapitel 4, Vers 6, wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wir, Johannes macht sich eins mit allen Aposteln und Propheten. Wir sind aus Gott. Und wer Gott kennt, der hört auf sie. Also ein Kennzeichen, ob jemand echten Glauben hat, ist das, ob er zum Beispiel die Schriften des Neuen Testaments bedingungslos anerkennt. Wer aus Gott ist, hört. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht. Und so sagt er weiter, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und dann Kapitel 5, Vers 1, jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ein wahrer Christ kennzeichnet sich dadurch, dass er die Gemeinschaft mit Gläubigen sucht und liebt. Wenn er mit jemandem neu kennenlernt und merkt, da ist Glaube an Jesus Christus da, fühlt er sich sofort verbunden. Das ist eine Auswirkung des neuen Lebens. Der zweite Johannesbrief wendet sich an eine Mutter und ihre Kinder. Sehr speziell. Der alte Apostel Johannes warnt sie vor Umgang mit Antichristen. Das sind also Irrlehrer, die die biblische Lehre über die Person von Jesus Christus nicht bringen. Er sagt, wenn jemand zu euch kommt, der die Lehre des Christus nicht bringt, das heißt die Lehre, wer Christus ist, das ist die schwerste Irrlehre, die es gibt. Zum Beispiel jemand, der, sagen wir, eine Lehre bringt, die vielleicht gewisse Bibelstellen aufweicht. Das ist nicht das Gleiche wie jemand, der sagt, Jesus Christus ist nicht Gottes Sohn. Das ist die allerschlimmste Form von Irrlehre. Man kann also nicht jede Irrlehre auf die gleiche Stufe stellen, aber diese Irrlehre ist so schwer, dass Johannes sagt, eine solche Person dürft ihr nie ins Haus hineinnehmen. 2. Johannes 10 und 11. Aber das ist gleichzeitig auch ein Schutz eben vor Verführung, dass man mit solchen wirklich bricht. Es braucht Trennung. Der dritte Johannesbrief richtet sich an einen Christen namens Gaius. Johannes erklärt ihm, wie wichtig es ist, Missionare, wenn sie vorbeikommen, zu unterstützen und sie für ihre Reisen auszurüsten. Ich lese 3. Johannes 5. Geliebter, du tust treu, was irgend du an den Brüdern, und zwar an Fremden, getan haben magst, die von deiner Liebe Zeugnis gegeben haben vor der Gemeinde. Und du wirst wohltun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest, denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, auf dass wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Interessant, der zweite Johannesbrief sagt, nicht aufnehmen. Der dritte Johannesbrief sagt, aufnehmen. Irrlehrer müssen abgewiesen werden, aber wahre Missionare, denen sollen wir behilflich sein. Und er sagt, sie nehmen nichts von den Heiden. Also sie lassen sich nicht von Nichtchristen finanziell unterstützen. Das lehnen sie ab. Wie gesagt, während der zweite Brief gebietet, Irrlehrer konsequent abzuweisen, so ermahnt dieser Brief, bibeltreue Missionare aufzunehmen. Und ferner warnt er vor Machtmenschen in der Gemeinde. Es geht hier um Diotrephes, der gerne der Erste sein will. Und da haben wir ein ganz, ganz schwerwiegendes Problem angesprochen, unter dem die Gemeinde während 2000 Jahren immer wieder gelitten hat. Machtmenschen in der Gemeinde. Das ist ein ganz großes Problem, Weil da kann es sein, dass einer kein Irrlehrer ist und trotzdem ist er ein Machtmensch. Und die können so viel Schaden anrichten. Und es ist interessant, in der Seelsorge hat man festgestellt, dass Machtmenschen meistens nicht geheilt werden können. Warum? Ja, weil bei denen ist sowieso alles in Ordnung. Sowieso alle anderen sind nicht in Ordnung. Sie sind die einzig Richtigen und die gehen auch nicht in die Seelsorge, weil sie gar kein Problem haben. Aber andere Menschen neben ihnen zerbrechen an ihnen. Und so zeigt uns der dritte Johannesbrief, wie solche eben nicht stehen gelassen werden dürfen. Der Judasbrief spricht über die Infiltrierung der christlichen Gemeinde durch unechte Christen. Durch Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Judas, Vers 4, denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose. Also solche, die, das heißt nicht Atheisten, sondern das griechische Wort bedeutet solche, die keine Ehrfurcht haben vor Gott. Welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Das sind also Leute, die bringen den Einfluss unter die Christen, dass es mit dem Lebensstil, dass man das sehr locker nehmen kann. Und zweitens, Autorität von Jesus Christus wird eigentlich durch sie verleugnet. Wir kennen auch dieses Problem, wie es sehr aktuell ist, heute. Ein unbiblischer Lebensstil und die Nichtanerkennung der völligen Autorität Gottes in der Gemeinde. Er schildert eine total verkommene Christenheit, voll von Unmoral und Rebellion gegen Gottes Willen, offenem Abfall vom biblischen Glauben. Judas ermutigt die wahren Christen zu einem überzeugenden christlichen Lebenswandel und schließt mit einem wunderbaren Lobpreis. Der Judasbrief sieht also den ganzen moralischen Zerfall der Christenheit voraus bis heute, aber endet nicht mit Wehklagen. So eindrücklich. Überhaupt nicht. Der endet mit einer so wunderbaren Doxologie. Lobpreis. Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Die Offenbarung ist das einzige durchweg prophetische Buch des Neuen Testaments. In Kapitel 1 erscheint Christus in seiner Herrlichkeit als Richter und Herrscher der Welt. Die Kapitel 2 und 3 enthalten Briefe an 7 Gemeinden. In der prophetischen Auslegung dieser Kapitel sieht man hier eine Beschreibung der gesamten Kirchengeschichte, eingeteilt in 7 Zeitalter. Das geht also auf, dass man in der Reihenfolge der Sendschreiben die ganze Kirchengeschichte dokumentiert findet. Von den Tagen der Apostel bis heute. Ich habe mal als Teenie, als ich das zum ersten Mal so gelernt habe, gelesen habe, wie man das auf die Kirchengeschichte beziehen kann, habe ich mal den Spaß gemacht, auszurechnen, wie viele Möglichkeiten gäbe es, die Sendschreiben falsch anzuordnen. Und da haben wir gelernt in der Schule, das kann man mit Fakultät ausrechnen. Also, wie kann man ausrechnen, 7 Schüler sitzen nebeneinander auf Stühlen. Wie kann man sie verschieden anordnen? Das gibt 7 Fakultät, also 7 Ausrufezeichen. Das heißt, man muss rechnen, 1 mal, 2 mal, 3 mal, 4 mal, 5 mal, 6 mal, 7, gibt 5040. Das heißt, es gibt 5039 falsche Anordnungsmöglichkeiten, aber Johannes hat genau die richtige aufgeschrieben. Die Kapitel 4 bis 22 beschreiben ausführlich die Gerichte, die in der Endzeit, das heißt in der Zeitepoche, in der das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter zurückkehrt, die Welt treffen werden und wie diese Gerichte dann der Weltherrschaft von Jesus Christus den Weg bereiten soll. Wir werden heute Nachmittag an diesem Punkt anschließen und sehen, dass eigentlich alle Kapitel ab Kapitel 4 noch zukünftig sind. Und gewissermaßen, dass Gottes Programm ab der Entrückung der Gemeinde darstellen. Und so endet die Bibel, das Neue Testament, mit einer nochmals ganz persönlichen Ansprache des Herrn Jesus Christus an seine Gemeinde. 22,16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Gemeinden. Wie oft wird in den Gemeinden über die Offenbarung gepredigt? Aber es wurde gegeben, um das zu bezeugen in den Gemeinden. Nicht einfach so für privates Studium nur. Und dann Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Amen. Es ist Viertel nach. Jetzt kommt die Mittagspause.